Der König ist tot, es lebe der König. Das ist die Formel, mit der in Frankreich früher jeweils der Tod des alten Königs bekannt gegeben wurde und der neue sozusagen berufen worden ist, die neue Königsherrschaft ausgerufen wurde. Und damit wurde so eine gewisse Kontinuität der Monarchie in Frankreich betont, dass das Ende gleichzeitig einen Anfang bedeutet hatte, dass mit dem Tod des Königs die Krone direkt auf den Kopf des Nachfolgers überging. Kontinuität. Vielleicht sagst du, schön wäre es, wenn es eine solche Kontinuität auch in meinem Leben gäbe mit diesem König Jesus, von dem wir gerade gesungen haben, wenn er immer beständig der wäre, der mein Leben begleitet. Ich weiß nicht, wie dein Jahr angefangen hat. Vielleicht hast du dir Vorsätze vorgenommen, wie das viele tun, besonders auch für dein Glaubensleben. Du warst entschlossen in den ersten Tagen des neuen Jahres, dass dieses Jahr alles besser werden soll. Du hast geglaubt, dass Jesus wirklich die Hauptrolle in deinem Leben spielt, dass du die Sünde so weit im Griff hast. Und dann bist du so die ersten Tage gegangen, und es ist ja schon der 10. Januar heute, und dann hast du gemerkt, dass der Teufel keineswegs nachlässt, dir das Leben schwer zu machen und dass es nicht so einfach ist, wie du dir das vorgestellt hast. Wie kommt es eigentlich, dass wir immer sagen, Jesus hat den Teufel besiegt, aber wir immer noch von ihm getrieben werden? Wie kommt es eigentlich, dass er diesen Titel Fürst der Welt zugeschrieben bekommt? Und ganz offensichtlich ist das auch so, dass er viel zu sagen hat in der Welt und in unserem Leben. Ich glaube, es ist so wie bei Saul. Uwe Happel hat das ja angesprochen, was das Thema heute Morgen sein soll. Saul hat ja seine Würde, die er als König bekommen hatte, als erster König über Israel, die hat er recht bald verloren. Und trotzdem, dass er abgesetzt worden war von Gott, hat er David 10 Jahre lang verfolgt. Trotz, dass eigentlich längst beschlossen war, dass ein anderer diese Königsherrschaft übernehmen sollte, war er der David auf Schritt und Tritt auf den Fersen war. Und genauso verfolgt Satan uns, obwohl er von einem Größeren längst gestürzt worden ist. Denk an ein Gewitter. Blitz und Donner ereignen sich zeitgleich, genau im selben Moment. Aber wir sehen zuerst mal das zuckende Licht und dann nach einer Zeit hören wir dann das Donnergrollen. Aus der Perspektive Gottes sind Sieg und Gericht über den Teufel am Kreuz vollendet. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt, als er am Kreuz sein Leben ausgehaucht hat. Es ist vollbracht, es war wirklich vollendet, der Sieg war damit besiegelt. Wir haben den Blitz gesehen und warten auf das Krachen seines Absturzes des Feindes Gottes. Hast du das Licht gesehen, Jesus, das Licht? Den haben wir Weihnachten gefeiert. Das ist, glaube ich, der erste Sonntag heute, wo euer Weihnachtsbaum nicht mehr steht. Jetzt ist wirklich Weihnachten vorbei. Aber wir haben das Licht gesehen in Jesus. Dann glaube auch an ihn, von dem wir gerade gesungen haben, und glaube an die Vollendung. Ja, Satan setzt uns schwer zu, aber der Kampf ist entschieden und es gibt keinen Zweifel an seinem Ausgang. Nun ganz kurz zu Saul und zu David. Er ist von Samuel, dieser Saul, von Samuel zum König eingesegnet worden. Eigentlich ähnlich, wie wir das heute Morgen hier erlebt haben. Übrigens alles 4 Personen, die meine Frau und ich ganz unabhängig voneinander, also diese 4 und unabhängig voneinander sehr schätzen. Und wir freuen uns sehr, dass Eva und Manfred und Silke und Frank einen so langjährigen guten Dienst hier in der Gemeinde tun. Schön, dass wir diese Verbundenheit zueinander haben. Und so ist auch dieser Saul eingesegnet worden. Er ist von Samuel zum König gesalbt worden, hatte beste Fähigkeiten. Das heißt, dass er also sehr stattlich aufgetreten ist, dass er groß war, dass er gut aussah. Und er hat durchaus auch Erfolge gehabt am Anfang seiner Regierungszeit. Aber wenn einer aus den guten Voraussetzungen wenig macht, dann ist es besser, man hat nicht so gute Voraussetzungen und macht dann das Beste draus. David hatte nicht so gute Voraussetzungen gehabt. Er war der jüngste Sohn Isais, ein Schafhirte. Das Volk hätte ihn wahrscheinlich nicht gewählt, aber Gott hatte sich für David entschieden. Und so kam es dann dazu, dass Saul ihn dann an seinen Hof geholt hatte. Erstmal war er Hafenspieler, dann Heerführer, wurde dann auch Schwiegersohn von Saul und der beste Freund seines Sohnes Jonathan. Aber Saul ist eifersüchtig geworden, wollte David töten und so musste David fliehen. Und jetzt möchte ich lesen aus dem zweiten Buch Samuel, der Text, der uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen soll. 2. Samuel, das erste Kapitel. Ich lese davon Vers 1. Es geschah nach dem Tode Sauls, als David von der Schlacht gegen Amalek zurückgekommen war, da blieb David 2 Tage in Ziklag. Und es geschah am 3. Tag, siehe, da kam ein Mann aus dem Heerlager von Saul, seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Kopf. Als er zu David kam, fiel er zur Erde und huldigte ihm, und David sagte zu ihm: Woher kommst du? Er aber sagte zu ihm: Aus dem Heerlager Israels bin ich entkommen. Und David sagte zu ihm: Wie steht die Sache? Berichte mir doch. Und er sagte: Das Volk ist aus dem Kampf geflohen, auch sind viele von dem Volk gefallen und umgekommen, und auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Da sagte David zu dem jungen Mann, der ihm berichtete: Wie hast du erfahren, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Der junge Mann, der ihm berichtete, sagte: Ich geriet zufällig auf das Gebirge Gilboa, und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Speer, und siehe, die Wagen und die Reiter holten ihn ein. Da wandte er sich um, sah mich, rief mich und sagte: Hier bin ich. Und er sagte zu mir: Wer bist du? Und ich sagte zu ihm: Ich bin ein Amalekiter. Und dann sagte er zu mir: Tritt doch heran und gib mir den Todesstoß, denn ein Schwächeanfall hat mich ergriffen, doch mein Leben ist noch ganz in mir. Da trat ich zu ihm hin und gab ihm den Todesstoß, denn ich erkannte, dass er nach seinem Fall nicht am Leben bleiben würde. Und ich nahm das Diadem, das er auf seinem Kopf hatte, und die Spange an seinem Arm, und ich bringe sie hierher zu meinem Herrn. Da fasste David seine Kleider, zerriss sie, und das taten auch alle Männer, die bei ihm waren, und sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durchs Schwert gefallen waren. So wirkliche Kontinuität finden wir auch im zweiten Buch Samuel nicht. Auch im Leben des zweiten Königs von Israel finden wir nicht diese Beständigkeit. David ist ein Mann mit Stärken und Schwächen. Er ist auch einer, der erlebt, dass Gott immer wieder für eine Erneuerung gut ist. David hat viel mit Gott erlebt. Und hier erhält David also die Todesnachricht von einem ebenso verloderten wie auch verlogenen Amalekiter. Erschöpft wankt der ans Lagerfeuer. Seine Kleidung hängt in Fetzen an ihm runter, dreckige Haare, Schmutz verunziert sein Gesicht. Er wirft sich vor David nieder und mit wilden Gesten um sich. Wo kommst du her? Will David wissen. Aus Israels Heer, erwidert der Mann. Wie steht die Schlacht? Viele wurden umgebracht. Und dann fügt er hinzu: Auch Saul und Jonathan sind tot. Nun, die Hebräer hatten gegen die Philister gekämpft. David weiß, dass Saul und Jonathan dort die Schlacht ihres Lebens schlagen. Und er hatte auf den Ausgang gewartet. Als der Überbringer die Nachricht von dem Tod Sauls und ihm auch dann die Krone und den Armreif von Saul zeigt, dann hatte den eindeutigen Beweis: Saul und Jonathan sind gefallen. Der Amalekiter glaubte, David eine frohe Kunde zu überbringen. Das ist doch ganz klar. Also sein größter Widersacher war nicht mehr da. Saul war endlich aus dem Wege geschafft. Die Verfolgung ist zu Ende. Endlich die Wende. Jetzt gehört David der Thron. Der Amalekiter war sich sicher, David würde sich freuen. Er hatte erwartet, jeder in Ziklag würde sich freuen. Und außerdem erwartet er, belohnt zu werden, wenn er David sagt, dass er Saul getötet habe. Das ist gelogen. Die Wahrheit ist, dass sich Saul selbst umgebracht hat. Manche entdecken hier einen Widerspruch zwischen 1. Samuel Kapitel 31 und dem Kapitel hier. Da wird nämlich geschildert, dass Saul sich umgebracht hat. Das, was dieser Amalekiter hier erzählt, das stimmt überhaupt nicht. Mit seiner ausführlichen Darstellung hat er Liebe zum Detail bewiesen, aber die Liebe Davids zum Despoten, die hat er unterschätzt. Der Amalekiter meint, dass David jetzt die Hände in die Höhe reißt, stattdessen reißt er seine Klamotten kaputt. Kannst du dir vorstellen, wie sich dieser Bote erschrocken haben muss, wo er jetzt sieht, dass David und seine ganzen Männer über den Tod von Saul weinen? Wir können uns vorstellen, dass der Schock tief saß. Er hatte gemeint, die Krone und den Armreif behalten zu dürfen, aber er darf noch nicht mal sein Leben behalten. Der Amalekiter wird belohnt mit dem Tod. Nein, David ist nicht froh über den Tod seines Vorgängers. Natürlich hatte Saul ihn gejagt. Er hatte David schwer zugesetzt, aber es ist immer noch Gottes Gesalbter gewesen. So bezeichnet David Saul ehrfurchtsvoll. Die Geschichte ist kein Märchen, wo der böse König stirbt und der Prinz, der aus dem Königreich verbannt worden war, zurückkehrt, um endlich sein Erbe anzutreten. Alles wird gut. Nein, das ist ein trauriger Tag in der Geschichte Israels. David trauert und sie fasten bis zum Abend und die Trauer ist allen ins Gesicht geschrieben. So erstaunt wie der Amalekiter sind auch wir. Welche Ehre beweist David seinem Erzfeind, so als wenn es sein bester Freund gewesen wäre? Darf ich dich fragen, liebst du? Ja, du sagst, ich liebe meine Frau, oder du als Frau, ich liebe meinen Mann, oder ich liebe meine Freundin, oder so. Ich meine, liebst du deine Nächsten? Ja, unsere Nachbarn sind ganz in Ordnung, sagst du. Hab nichts gegen die. Und die dritte Frage, liebst du deine Feinde? Wie bitte? Schließt mal bitte die Augen. Jeder für sich. Jeder macht mal die Augen zu. Und nun denk mal an jemanden, der dir das Leben zur Hölle macht und den du deshalb hasst. Vielleicht würdest du das nicht so ausdrücken, aber es gibt Leute, die bringen dich auf die Palme. Denk mal an so eine Person. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es liegt so ein leichter Rauch hier im Raum. So, nun höre, lass die Augen mal zu und höre, was Jesus sagt in Lukas Kapitel 6. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Wie kann man Gutes denken, Gutes reden, Gutes tun, denen, die einen mit dem Stinkefinger grüßen? Wie geht das? Also ihr könnt die Augen wieder öffnen, ja? Wie kann man trauern um einen, der einem die Pest an den Hals wünscht? Wie kann man die andere Backe hinhalten? Wie kann man die Deckung runternehmen gegenüber einem, der mir eine reinhauen will? Wie geht das? Nun, Hass auf Menschen ist wie ein Sturm. Und mit der Beständigkeit ist es vorbei, wenn du hasst. Ja, du hast dir vorgenommen, es soll anders werden in meinem Leben, aber es wird keine Beständigkeit, keine Ruhe, keinen Frieden in deinem Leben geben mit Hass im Herzen. Die Folge wird immer constant Whitewater, ständiges Wildwasser sein. Kriminologen sagen, dass Gewalt überwunden werden kann mit einer Überraschung. Gewalttäter sind immer auf die Berechenbarkeit ihrer Opfer angewiesen. Wenn die Opfer dagegen irgendwas Unerwartetes tun, dann kommt der ganze Plan ins Wanken. Jesus tat in Konfliktsituationen oft ganz seltsame Dinge. Zum Beispiel in der Situation, wo man ihm eine Frau brachte, die man beim Ehebruch erwischt hatte, da setzt sich Jesus plötzlich nieder und schreibt etwas in die Erde. Und darauf lassen plötzlich alle die Steine fallen, die sie schon zur Steinigung aufgehoben hatten. Oder als die Soldaten Jesus festnehmen wollten und Petrus sein Schwert zückt, einem sogar das Ohr abschlägt. Jesus weist die zurecht, nimmt das Ohr von dem Typen, setzt es wieder an Das muss für die Anwesenden schon sehr seltsam gewesen sein, besonders für den Soldaten. Wie verhaftet man einen Kerl, der gerade dem Kumpel das Ohr wieder heil gemacht hat? Wie macht man das? Feindesliebe entwaffnet. Das ist das eine Eigenschaft von David, die ich sehr, sehr bewundere. Er liebte seinen Feind von ganzem Herzen. Und diese Feindesliebe verschafft persönlich Frieden und überrascht Leute, die eigentlich gerne hassen würden. Liebe deinem Gegner den Wind aus den Segeln. Das möchte ich dir als einen Rat ins neue Jahr mitgeben. Aber jetzt zu der Trauer hier in diesem Text. David trauert, und zwar trauert er aufrichtig. Er klagt über den Tod des Königs. Er weint über Jonathan, seinen besten Freund. Hast du in jüngster Zeit eine wirklich schlechte Nachricht erhalten? Die schlechtesten Nachrichten, die sind die, die in einem Umschlag mit schwarzem Rand drin stecken. Und so eine Nachricht kann dich an den Rand der Verzweiflung bringen. Weißt du, wie kalt es ist im Tal der Todesschatten? Wie es einem überkommt und über den Rücken läuft, wenn man die Nachricht bekommt, jemand ist unerwartet von uns gegangen. Deine Zierde, Israel, liegt erschlagen auf deinen Höhen. So sagt David hier in diesem Kapitel in Vers 19. Wie sind deine Helden gefallen? Dann in Vers 24, ihr Töchter Israels, weint um Saul, der euch köstlich kleidete in Karmesin, der goldenen Schmuck an eure Kleider heftete. Wie sind die Helden gefallen mitten im Kampf? Jonathan liegt durchbohrt auf seinen Höhen. Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Über alles lieb warst du mir. Ich bin sicher, jeder von euch hat mal wirkliche Trauer erlebt. Ob das im Krankenhaus war, ob das am Wrack eines Autos war oder vielleicht auch bei einer zerbrochenen Freundschaft. Auch das ist ja irgendwie eine Form von Trauer, wenn eine Beziehung auseinandergegangen ist. Was zurückbleibt, ist ein kaum auszuhaltender Schmerz und Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Was machst du dann, wenn du so schockiert bist, wenn die Trauer dich eingenommen hat? An was anderes denken? Das Thema einfach vermeiden, verdrängen geradezu, hart arbeiten, sich ablenken? Denkst du ans Auswandern, irgendwo neu anfangen? Ich sag dir, das alles würde wenig nützen. Wer trauert, der hat das Gefühl, bestohlen worden zu sein. Ein lieber Mensch ist gewaltsam weggenommen worden. Und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Und dann siehst du intakte Familien, wenn du irgendwo durch die Straßen gehst, und dann musst du wieder denken an deinen Vater oder an deine Mutter oder Bruder oder Schwester. Wer trauert, der kann nicht einfach so weitermachen. Du musst dich der Trauer stellen, so wie David. Als er die Todesnachricht hörte, da zerriss David sein Gewand. Dasselbe tun die Männer, die bei ihm sind. Sie weinen und fasten bis zum Abend und lassen ihren Schmerz heraus. Mach es wie sie, lass die Trauer zu und heul ruhig mal, bis das die Hochwasser bekommt. Du brauchst dich dafür nicht zu schämen. Als mein Vater gestorben ist, habe ich geweint. Und nicht nur einmal und nicht nur kurz. Und manchmal muss ich auch bei einer Predigt weinen, da überkommt es mich einfach. Wisst ihr, wenn Jesus selber Tränen vergossen hat, dann dürfen wir das auch. Ja, Jesus hat geweint. Als er am Grab seines lieben Freundes stand, da heißt es, Jesus weinte. Johannes Kapitel 11. Weiß Jesus denn nicht, dass die Auferstehung von Lazarus seinem Freund unmittelbar bevorsteht? Der braucht ihn ja nur zu rufen und es wird ein großartiges Comeback geben. Jesus würde das Abendessen mit Lazarus zusammen einnehmen. Weiß Jesus das nicht? Warum also die Tränen? Die Antwort ist, weil Tod Mist ist. Weil der Tod unser Feind ist. 1. Korinther 15. Wie lange David geweint hat, weiß ich nicht. Also erstmal bis zum Abend und wahrscheinlich auch am nächsten und am übernächsten Tag. Ich weiß, dass es lange Zeit dauern kann, in der wir selber Tränen vergießen. Ägypter tragen während der Trauerzeit 6 Monate lang nur schwarze Gewänder. Da kommt keine andere Farbe in Frage. Einige Muslime tragen ein ganzes Jahr lang Trauerkleidung. Orthodoxe Juden sprechen jeden Tag ein Gebet für ihre verstorbenen Eltern, 11 Monate lang. Nicht, dass wir uns an den Orientalen orientieren müssten, aber bin ich der Einzige, der den Eindruck hat, dass wir Hochgeschwindigkeitstrauerer sind? Habe ich alleine den Eindruck, dass in unserer Kultur Klagen, wie wir das hier lesen, überhaupt nicht in ist, dass wir das im Grunde genommen so gut wie gar nicht tun? Das ist ein Fremdwort, Klagen für viele, aber in der Bibel ist es eine Selbstverständlichkeit. 70% der Psalmen sind Klagepsalmen. Wir greifen uns ja oft die Psalmen heraus, die Gott loben und so, und schön, dass es diese Psalmen, diese Loblieder gibt. 70% der Psalmen sind Klagepsalmen. Im Alten Testament gibt es ein ganzes Buch, das Klagelieder heißt. Und der Sohn Davids, Salomo, schreibt: Leid ist besser als Lachen, Trauer verändert den Menschen zum Guten. Trauer hat was Gutes, sagt Samuel, Prediger 7, Vers 2 ist das. Leid ist besser als Lachen, Trauer verändert den Menschen zum Guten. Wer trauert, wird mit den Grundfragen des Lebens konfrontiert. Warum sind wir überhaupt hier? Und wo gehen wir mal hin? Das sind die wesentlichen Fragen, die wir uns als Menschen stellen können. Ein Friedhof wirft Fragen auf, die hart sind, aber auch lebenswichtig sind. David hat sich dem gestellt. Ich bin müde vom Stöhnen. Ich weine die ganze Nacht. Mein Bett ist durchnässt von Weinen. Der Herr hat meine Tränen gesehen. Er hat mein Schreien gehört und mein Gebet angenommen. Psalm 6. Hast du keine Lust mehr, einfach so zu tun, als ob es dir gut ging, wenn das gar nicht stimmt? Hier zum Gottesdienst zu kommen und immer so einen Strahlen aufzusetzen, obwohl es dir überhaupt nicht danach ist. Erzähle es. Erzähle es hier anderen und erzähle es vor allem Gott. Erzähle es ihm, der deine Schmerzen kennt. Er spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66, 13 ist die Jahreslosung 2016. Ich weiß nicht, ob es schon aktuell ist für dich, aber wer weiß, was dieses Jahr 2016 bringen wird. Vielleicht wird das eine Jahreslosung für dich, die eine viel höhere Bedeutung bekommen wird, als du das ahnst. Er, Gott, will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. David hat bei Gott diesen Trost gefunden. Er hat seinem Schmerz Ausdruck verliehen und er fand schließlich Heilung. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Jakobus 5. Satt nehmen wir gerade unter anderem den Jakobusbrief durch. David singt sogar einen Psalm, als er leidet. Eigentlich heißt es hier, wenn einer gut drauf ist, der soll Psalmen singen. David singt einen Psalm spontan. Er lässt seine Harfe bringen, dichtet aus dem Stegreif ein Lied für Jonathan und Saul. Goodbye, Johnny. Das ist, so heißt das Lied. Goodbye, Johnny. Dieses Lied, so ordnet David an, sollen alle Bewohner von Juda auswendig lernen. So lesen wir in den 16, Versen 17 und 18. David ruft die ganze Nation auf zu trauern. Weinen erhebt er zur Staatsangelegenheit. Paulus wendet sich an das Volk der Christen. Wir können ja sagen, das Altes Testament und so, leite jetzt mal nicht so viel für die neutestamentliche Gemeinde ab. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief: Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Da sagt er, es gibt Betrübnis natürlich. Aber wir empfinden eine Betrübnis nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Seht ihr, für Christen gibt es natürlich eine andere Form von Trauer. Jesus hat geweint und wir sollen unserer Trauer Raum geben. Aber letztendlich, was das ganze Leben eines Christen betrifft, gute und schlechte Tage, letzten Endes ist die Freude vorrangig. Und Trauer ist eine Randerscheinung. Der Grund ist, dass die Grundfragen des Lebens beantwortet sind. Nur die Randfragen sind nicht beantwortet. Die hauptsächliche Frage, wo wir denn unsere Ewigkeit verbringen, sie ist in Jesus Christus positiv beantwortet, nämlich bei ihm selber in der Herrlichkeit Gottes. Die Randfragen bleiben offen. Für jemanden, der Christus nicht kennt, ist die Trauer vorrangig und die Freude ist eine Randerscheinung. Denn weder die Randfragen noch die Grundfrage kann hier beantwortet werden. Meine Schwägerin ist mit 43 an Krebs gestorben. Auf der Anzeige von Anja stand am Ziel. Sie ist aus dem Krankenhaus mit Namen Erde entlassen worden. Du und ich, wir wandern immer noch auf den langen Gängen umher, wir atmen den Geruch der Medikamente. Sie atmet den Frühling. Sie ist im Himmel, sie hat keine Schmerzen, keine Zweifel, keine Kämpfe. Auch wenn wir sie vermissen. Freunde, die an Jesus geglaubt haben, sehen wir bald wieder. Das Leben zieht ja in Lichtgeschwindigkeit an uns vorbei. Das ist auch ein Teil vom Jakobusbrief, der sagt, was ist denn unser Leben? Das ist ein Dampf, der eine Zeit sichtbar ist. Jetzt im Winter kannst du dir so manchen Schornstein anschauen und du siehst, wie unser Leben funktioniert. Das ist kurz sichtbar, aber dann löst es sich auf. Aus der Sicht der Ewigkeit geht alles so schnell. Siehe, eine Handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er auch stehe. Psalm 39, dieser wunderbare Psalm, auch von David. Wenn du dich nachher draußen hier im Foyer von deinen Freunden verabschiedest, dann bist du ja nicht traurig, so als wenn du sie nie wiedersehen würdest. Selbstverständlich nicht. Du wirst sagen, bis bald, und du meinst es auch so. Und wenn du auf dem Friedhof stehst, dann sag einfach bis bald. Da ist jemand in Christus entschlafen, du sagst bis bald und es ist die Wahrheit. Euer Wiedersehen ist nach Gottes Zeitrechnung nur einen Hauch eines Augenblickes entfernt. Gott weiß, wie man sich beim Anblick eines Grabes fühlt. Er musste seinen eigenen Sohn hergeben. Für Menschen das Schrecklichste, ein Kind zu verlieren, als Elternteil ein Kind zu verlieren. Gott weiß, was das bedeutet. Aber er kennt auch die Freude der Auferstehung. Weil Jesus lebt, leben auch wir. So hat er selber gesagt in Johannes 14, weil Jesus lebt, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Ich bin am Ende meiner Ausführungen zum Thema Trauer. Am Anfang eines Jahres, nicht gerade ein sehr erbauliches Thema, aber leider gehört das zur Realität unseres Lebens dazu. Und es ist Teil der Jahreslosung und es ist gut so. Wir haben heute Vormittag etwas gehört über Glaube, über Liebe und über Hoffnung. Glaube. Glaube, dass Jesus den Feind besiegt hat. Das möchte ich dir nochmal mitgeben. Glaube, dass Jesus den Feind, der Trauer sät, aber der auch ständig mit Sünde lockt, dass Jesus diesen Feind längst besiegt hat. Nach dem Blitz folgt der Donner. Zweitens Liebe. Liebe deine Feinde. Welch eine Überraschung, welch ein Effekt. Welch eine Ausstrahlung kann 2016 von dir ausgehen, wenn du es machst wie Jesus und deine Feinde liebst, wenn du es machst wie David. Und schließlich Hoffnung, hab Hoffnung. Ein Christ ist ein Kind Gottes, erlöst für die Ewigkeit. Lass uns aufstehen und beten. Danke, Herr Jesus, für diese lebendige Hoffnung. Das ist das, was auch im letzten Lied, das wir vorhin noch gesungen haben, zum Ausdruck gekommen ist, dass du auferstanden bist, dass du gekommen bist für uns, dass du gestorben bist für uns und dass du auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Und danke, dass Freude in unserem Lied der Haupttenor sein darf und die Klage so eine Randerscheinung bleiben muss. Wir beten, dass die, die trauern, den Trost in dir finden, dass du sie tröstest, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Und beten, dass jeder, der hier ist, diese besondere Gottesnähe erfährt in diesem Jahr 2016, was auch immer uns widerfahren wird an äußeren Umständen, die nicht immer schön sind. Danke, dass wir glauben dürfen. Danke, dass du uns Liebe ins Herz geschenkt hast. Und danke für die Hoffnung, die in dir, Herr Jesus Christus, begründet ist. Amen.